Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich dachte schon, wir wären vielleicht alleine hier, die Grace und ich, und würden so unseren Adventsabend genießen. Aber wie schön, dass ihr mitmacht und dabei seid und einen ganz entspannten, schönen Abend mit Geschichten, mit Liedern, mit ein paar digitalen Beiträgen mit uns zusammen erlebt, die nur ein Ziel haben, nämlich, dass wir in die adventliche Stimmung hineinfinden, die eigentlich zu dieser Zeit gehört. Aber wenn es dir so geht wie mir, dann vermisst du die vielleicht noch so ein bisschen. Wir leben in einer verrückten Zeit. Dinge passieren gerade überall auf der Welt und das kann uns ganz schön beschäftigen und uns runterziehen. Und ich glaube, wir leben in einer ganz besonderen Zeit, in dieser wilden Zeit, die wir jetzt genießen dürfen, wo wir die Gegenwart Gottes ein Stück weit erleben und auch den Blick auf das richten, worum es Weihnachten geht, nämlich auf das Herz von Weihnachten. Ich habe extra ein großes, dickes Herz mitgebracht. Das hat meine Familie mit.
Eins, zwei, ja, jetzt klappt's. Ich mag mit demselben Zitat beginnen, was ich letztes Jahr um die Zeit auch genommen habe. Wer war denn letztes Jahr auf der Adventsfeier dabei? Hoho, Veteranen, cool, sehr cool. Dann wisst ihr noch, dass ich Friedrich von Bodelschwing zitiert habe, der mal gesagt haben soll, Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt. Wiederhole. Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt. Und ich glaube, genau das will Advent sein. Eine Zeit, wo Hoffnung durchdringt, wo wir über das hinausblicken, was uns beschäftigt, wo wir so einen Ausflug über die Umstände unternehmen, um so mit Gottes Perspektive zu sehen, auch auf unser eigenes Leben, wo Dankbarkeit wieder wächst, anstatt Unzufriedenheit oder die Konzentration auf Not und Schwierigkeit. Ja, ich möchte euch eine ganz bezaubernde junge Frau vorstellen, wer sie noch nicht kennt, aber ihr wart ja alle schon da letztes Jahr, habe ich gesehen, oder viele. Grace ist meine Tochter, meine Erstgeborene, und wir gestalten das hier so ein bisschen zusammen. Sie hat viele Begabungen im Bereich der Musik und sie singt wundervoll und spielt Instrumente und ich weiß nicht, hast du die Geige auch? Die Geige ist auch dabei, wie schön. Ja, so. Du bist eingeladen, heute nicht die Zuhörer- und Zuschauerrolle allein wahrzunehmen, sondern durchaus auch mitzumachen. Wenn wir Lieder singen, niemand hindert dich daran mitzusingen. Du kannst auch gerne aufstehen dabei, wenn es dir nach Tanzen ist, hier vorne so ein bisschen Platz. Auch in Ordnung, alles gut. Hauptsache, du hast einen Abend, der dir Freude macht und der dich abliftet, der dich hochhebt. Und ich habe auch extra hier mein iPhone hier liegen, nicht weil ich irgendwelche Nachrichten erwarte, sondern weil ich gerne sehen möchte, wer online mit dabei ist und vielleicht einen Gruß schreiben möchte. Ja, schön, dass du dabei bist, wer auch immer du bist. Und einige habe ich persönlich eingeladen die letzte Zeit noch, vielleicht bist du ja dabei. Schreib gerne einen kurzen Gruß, ich würde mich riesig freuen, hier so ein paar Leute zu sehen, auch wenn wir uns noch gar nicht kennen, vielleicht die, ich bin die Irma aus Weilburg oder was auch immer, schreib gerne ein paar Worte. Ja, ansonsten hindert uns jetzt nichts daran, einen guten Abend zu haben. Schön. Wer ist denn zum ersten Mal da, das würde mich noch interessieren, zum ersten Mal in einem Adventsfeier? Okay, ja, da doch einige. Ja, herzlich willkommen nochmal ganz persönlich vom Herzen willkommen, eine gute Entscheidung heute hier zu sein, definitiv. Das ist eine Feier für Groß und Klein. Hier sollen also auch durchaus Kinder ihre Freude haben, aber eben nicht nur, auch Erwachsene kommen auf ihre Kosten. Aber wir fangen an mit etwas, was durchaus Jung und Alt beeindrucken und bewegen kann. Aua! Rief das kleine Päckchen. Soeben war die Tür im Schrank für einen kurzen Moment geöffnet worden und ein dickes Etwas auf das kleine Päckchen oben drauf gelegt worden.
Hey, du da! Rief das kleine Päckchen, das darunter lag. Geh weg da, du drückst mich!
Wer bist du denn? Fragte das dicke Päckchen obendrauf mit tiefer Stimme und drückte ein wenig zur Seite.
Ich bin ein Geschenk!
Oh, wie schön, ich auch, sagte das dicke Päckchen. Aber sag mal, was ist das für eine Aufregung bei den Menschen? Kannst du mir das verraten? Sie rennen durch die Straßen wie verrückt. Von einem Laden zum anderen. Sie stoßen sich und drängeln sich und jeder sieht unzufrieden aus.
Ach, sagt das kleine Päckchen, das ist jedes Jahr dasselbe. Ich hab da schon so meine Erfahrungen.
Wieso? Hast du das schon mal erlebt?
Ja, es ist schon mein 10. Weihnachtsfest. Jedes Jahr das gleiche Theater. Die Leute kaufen wie verrückt lauter nützliche und unnütze Sachen ein. Ich bin eher ein unnützes Geschenk.
Wieso? Was bist du denn?
Fragte das dicke Päckchen.
Ich bin eine Krawatte.
Aha, und ich bin ein Schal. Bin ich dann wohl eher nützlich oder unnütz?
Das wird sich herausstellen. Entweder die Leute benutzen dich, dann bist du nützlich. Oder sie stecken dich nach dem Fest wieder in einen Schrank. Dann bist du nicht nützlich,
sagte die Krawatte.
Kurz vor dem nächsten Weihnachtsfest wirst du wieder eingepackt und weiter verschenkt.
Das ist ja komisch, sagt der dicke Schal. Und du sagst, es hat etwas mit Weinen in der Nacht zu tun oder so ähnlich. Naja, so wie die Leute sich benehmen, ist das schon zum Weinen.
Nein, du Dicker, nicht mit Weinen in der Nacht, sondern mit Weihnachten.
Ach so, mit Nachtwein, sagte der Schal. Aber sag mal, was bedeutet denn das? Vielleicht sind die alle betrunken. Das würde manches erklären.
Du Dummkopf, nicht Nachtwein heißt das Fest, sondern Weihnachten.
Also gut, stöhnte der dicke Schal. Ist mir doch egal, ob Nachtwein oder Wein in der Nacht. Ach nein, wie heißt es? Wahneichten. Genau, die Leute haben einen Wahn, deswegen sind die alle so wahnsinnig.
Ich geb's auf,
seufzte die Krawatte. Der Schal wurde ungeduldig.
Sag mir doch einfach, warum die Leute sich so dumm benehmen.
So ganz genau habe ich das noch nicht begriffen, sagte die Krawatte. Aber wir können das Buch da drüben fragen. Dieses Buch hat auch irgendetwas mit diesem Wahnsinn oder dem Weinen in der Nacht oder was auch immer zu tun.
Das kleine Päckchen schubste das dicke Buch neben sich an und sagte,
Hey du, aufwachen! Bald ist es soweit, du wirst gebraucht!
Das dicke Buch streckte sich, rief sich die Augen und sagte,
Was? Schon wieder ein Jahr vorbei? Ja, und wir haben Gesellschaft bekommen, du altes Buch,
sagte die Krawatte.
Das dicke Päckchen da drüben ist ein Schal.
Guten Abend, sagt das Buch.
Ich bin eine Bibel. Mich holen sie immer nur einmal im Jahr aus dem Schrank. Aber in anderen Familien holen sie ihre Bibel jeden Tag aus dem Regal. Für mich ist das schrecklich langweilig. Außerdem ist es schade für meine Besitzer, denn in mir stehen lauter wichtige und interessante Sachen. Wer mich kennt, oder besser das, was in mir steht, der kommt im Leben besser zurecht.
Interessant, sagt der Schal.
Und die Krawatte fügt noch hinzu.
Erzähl doch mal von Weihnachten.
Oh ja, bitte, sagt der Schal. Erzähl, warum die Leute alle so wahnsinnig sind an Wahneichten und warum weinen sie in der Nacht und auch schon vorher.
Also nun mal ganz ruhig. Weihnachten ist ein Fest für Jesus. Vor 2000 Jahren ist Jesus in Bethlehem in einem Stall geboren worden. Die Engel Gottes haben es den Hirten erzählt. Jesus ist der Retter der Welt. Die Hirten haben das Jesuskind gefunden. Sie sind danach ganz anders gewesen als vorher. Sie haben es überall erzählt, dass sie den Retter, den Heiland der Welt gefunden haben. Jesus ist der, der alles wieder heil machen kann und gut machen kann. So gesehen hat das Fest wirklich etwas mit Weinen zu tun, aber anders als du denkst. Alles, was die Menschen zum Weinen bringt, können sie diesem Kind in der Krippe sagen und bei ihm wieder froh werden.
Aber warum spinnen dann die Leute alle so vor Weihnachten?
Fragte der Schal. Die Bibel sagte, weil viele nicht mehr wissen, warum wir Weihnachten feiern. Deswegen werden manche Leute wirklich ein bisschen wahnsinnig vor Weihnachten. Sie überlegen sich, was sie mit dem Fest anfangen sollen. Dann machen sie eben irgendetwas, wie zum Beispiel viele teure Geschenke kaufen oder einen heimlichen Wettbewerb, wer das Haus am besten schmückt, oder sie machen ein Ess- und Trinkfest daraus. Viele Menschen feiern an Weihnachten eigentlich nur sich selbst. Und das ist wirklich Wahnsinn. Außerdem ist es sehr anstrengend. Deswegen sind manche an Weihnachten wirklich mit den Nerven fertig und können nur noch weinen.
Das ist aber schade, dass so viele Menschen vergessen haben, was Weihnachten ist, sagte der Schal. Das ist wirklich zum Weinen, aber wenigstens wissen wir jetzt, warum Weihnachten gefeiert wird. Geburtstag von Jesus. Weißt du, was ich mir so richtig wünschen würde?
Fragte der Schal die Bibel.
Dass ich auf einer Geschenktour mal bei einer Familie vorbeikomme, die mich wirklich brauchen kann und die wirklich Weihnachten wegen Jesus feiert und die nicht wahnsinnig herumspinnt, weil sie nicht weiß, was Weihnachten ist. Das wäre doch super.
Und das wünschen auch wir, der Krawatte und dem Schal. Und der Bibel wünschen wir, dass sie in Zukunft öfter aus dem Schrank geholt wird und ihren Besitzer immer wieder in ihr lesen. Wenn wir uns um das Herz von Weihnachten Gedanken machen, dann schauen wir uns jetzt zum Anfang ein bisschen die Weihnachtsrealitäten an, wie wir sie uns wünschen oder wie wir sie auch gerade gar nicht gebrauchen können. Und anfangen tun wir mit einer Geschichte, die heißt Wasser des Lebens. Ist von Fabian Vogt. Als Joachim nach dem Weihnachtsgottesdienst die Haustür aufschloss und noch ganz beseelt in den Flur trat, machte es Platsch. Was ist denn hier los? Seine Frau Julia drängelte von hinten. Mach mal ein bisschen hin, ich muss mich noch um den Weihnachtsbraten kümmern. Joachim drehte sich um. Warte, der Flur steht unter Wasser. Wie bitte? Wirklich, so ein Mist, alles voll. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Waschmaschine mehr anschmeißen? Aber du musstest ja unbedingt während des Weihnachtsgottesdienstes. Jetzt haben wir den Salat. Quatsch, die Waschmaschine steht im Keller. Lass mich mal gucken, bitte. Ja, aber durch das Waschen gibt's Druck auf die Rohre. Julia zog Joachim zur Seite, schob die Haustür auf und stöhnte. Ach nee, was für eine Sauerei. Und das am Weihnachtsabend. Ich könnte kotzen. Was ist denn los? Ihre Tochter Lina, die bislang auf ihr Smartphone geschaut hatte, erschien in der Türöffnung.
Ih, ist ja alles voller Wasser.
Joachim verdrehte die Augen. Blitzmerkerin, vermutlich ein Wasserrohrbruch, weil deine Mutter es mal wieder nicht lassen konnte am Weihnachtsabend.
Es reicht! Was machen wir denn jetzt? Sollen wir zu meinen Eltern fahren?
Lina und Joachim riefen gleichzeitig.
Auf keinen Fall! Zu irgendwelchen Freunden?
Die Tochter tippte schon wieder auf ihrem Smartphone rum. Ohne den Kopf zu heben, sagte sie,
ach nee, hier ist doch alles so schön vorbereitet mit dem Weihnachtsbaum und den Geschenken.
Joachim unterbrach sie. Ja, aber du willst dieses Jahr in Flossen Weihnachten feiern, oder was? Guck doch mal, da steht mindestens einen halben Zentimeter das Wasser. Im Flur und im Wohnzimmer, egal wie wir feiern. Wir müssen erstmal diese widerliche Überschwemmung wegbekommen. Na toll! Seine Frau übernahm das Kommando.
Warte mal! Wir machen das jetzt so. Lina, du bringst den ganzen Weihnachtskram hoch in dein Zimmer, inklusive der Geschenke, der Gedecke und inklusive des Weihnachtsbaums. Was? Das Riesending? Papa hilft dir bestimmt, nachdem er den Klempner-Notdienst oder wie das heißt, angerufen hat. Hoffentlich kommen die an Weihnachten überhaupt. Und ich versuche mal, möglichst viel von der Sauerei zu beseitigen.
Netter Plan, sagte Joachim leicht sarkastisch. Aber vielleicht sollten wir erst mal rausfinden, wo das Wasser überhaupt herkommt und es stoppen, sonst nutzt doch alles Rumgewische nix. Julia schaute auf ihren Mann.
Das gehört natürlich auch zu deinen Aufgaben. Dreh einfach den Hauptwasserhahn zu.
Ach so, und wo finde ich den?
Keine Ahnung, sowas ist Männersache.
Na super. Grummelnd verzog sich Joachim ins Haus. Bei jedem Schritt ertönt ein lautes Platsch. Lina hatte ebenfalls ihre Schuhe ausgezogen und war barfuß in den Flur gestiegen.
Wie geht's, ist das kalt? Mama, wollen wir nicht doch einfach zu Kaufmanns fahren? Die gewähren uns bestimmt Asyl. Nee, jetzt bleiben wir hier. Außerdem habe ich mir solche Mühe mit dem Weihnachtsbraten gemacht. Der wird jetzt auch gegessen. Aber das ist doch total alles feucht.
Julia seufzte, als sie die Stelle entdeckte, an der das Wasser aus der Wand kam. direkt neben der Garderobe. Es schlängelte sich die geblümelte Tapete hinunter und verteilte sich dann großflächig auf dem Linoleumfußboden. Sie ging in die Küche, um einen Eimer und einen Putzlappen zu holen, während sie im Keller ihren Mann aufgeregt telefonieren hörte.
Erst in 2 Stunden? Ja, ich weiß, dass heute Weihnachten ist. Nein, tut mir leid, Herr Börner. Bitte kommen Sie möglichst schnell.
Dann ging das Licht aus. Julia schrie überrascht auf.
Ah, was ist denn jetzt los?
Joachims Stimme drang dumpf aus dem Keller.
Der Typ vom Notdienst hat gesagt, wir müssen als erstes alle Sicherungen rausmachen. Wenn das Wasser in die Steckdosen läuft, kann das lebensgefährlich werden. Ja, aber mein Braten, ich brauch doch den Ofen.
Keine Chance. Und das Schlimmste ist, ohne Strom geht auch die Heizung nicht mehr. Lina, die gerade verzweifelt versuchte, den geschmückten Tannenbaum die Treppe hochzuwuchten, lehnte sich genervt gegen die Wand.
Hey, was für ein Fest! Nichts zu essen, gleich wird es scheißkalt und dieser bescheuerte Tannenbaum steckt fest. Das ist ja mal ein echt geiler Weihnachtsabend und sehen tut man auch nichts mehr. Das heißt nicht tut.
Ihre Mutter holte aus der Küche eine Taschenlampe. Dann trat sie zu ihrer Tochter und fummelte so lange an den Ästen des Tannenbaums herum, bis dieser sich endlich nach oben bewegte, nicht ohne mehrere grüne Streifen an der Wand zu hinterlassen.
Na, ist egal, muss ja jetzt ohnehin alles renoviert werden. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, heute noch die Versicherung anzurufen.
Sie brüllte durchs Haus.
Joachim, ruf die Versicherung an!
Lina stellte währenddessen den Baum neben das Klavier in ihrem Zimmer.
Hey, sieht bestimmt gar nicht mal so schlecht aus. Nur schade, dass es so dunkel ist. Ich such mal ein paar Kerzen.
In diesem Moment kam ein Schrei aus dem Keller.
Ich hab ihn!
Joachims Worte klangen begeistert.
Wen, du Weihnachtselch? Nein, den Hauptwasserhahn! Dann ist erstmal mit der Katastrophe Schluss!
Julia, die wieder nach unten gegangen war, leuchtete fasziniert mit ihrer Taschenlampe auf die Wand neben der Garderobe und tatsächlich, kurz darauf, versiegte das Rinnsal. Sie legte die Lampe auf die Anrichte und begann das Wasser am Boden mit den Putzlumpen aufzuwischen. Wischen, auswringen, wischen, auswringen, wischen, auswringen.
Kann wenigstens mal jemand Musik machen?
Joachim blökte.
Kein Strom!
Da klopfte es. Julia ging zur Tür und öffnete.
Fröhliche Weihnachten,
sagte der Mann vor dem Eingang. Ihre Klingel geht nicht, kleiner Schatz. Ich bin vom Notdienst. Gabriel Baumann.
Ja, Ihnen auch ein frohes Fest. Ich dachte, Sie kommen erst in 2 Stunden.
Der Mann lachte. Ihr Mann hat gar nicht mit mir gesprochen, sondern mit einem Kollegen von mir, Peter Börner. Und der hat mich gefragt, ob ich einspringen kann. Hier bin ich. Er leuchtete mit einem Handscheinwerfer in den Flur. Ach, ich sehe schon, die Steigleitung. Höchstwahrscheinlich eine geplatzte Naht. Sieht vermutlich schlimmer aus, als es ist. Wie ich sehe, ist das Wasser schon abgestellt. Joachim kam aus dem Keller hoch.
Natürlich!
Der Klempner leuchtete ihm mitten ins Gesicht, woraufhin Joachim die Augen zusammenkneifen musste.
Oh, Entschuldigung, also Strom und Wasser sind aus. Da kann ich ja gar nicht mehr so viel machen. Ich schlage vor, dass ich morgen früh wiederkomme und den Schaden bei Tageslicht in aller Ruhe behebe. Ich habe aber im Auto so ein paar Geräte, mit denen man das Wasser auf dem Boden deutlich schneller wegbekommt als mit so einem Putzlumpen. Die hole ich gerade mal. Dann hat sich mein Einsatz wenigstens gelohnt.
Julia räusperte sich.
Gibt es nicht irgendeine Chance, dass ich meinen Herd wieder benutzen kann? Ich habe mir solche Mühe mit der Vorbereitung des Weihnachtsbratens gegeben.
Gabriel Baumann schüttelte den Kopf. Leider nein. Wir müssen sogar sicherstellen, dass die Wand absolut trocken ist, bevor Sie den Strom wieder einstellen dürfen. Ich hatte da mal einen Fall. Nee, das erzähle ich Ihnen lieber nicht an Weihnachten. Aber Sie haben doch einen Grill auf dem Balkon, wie ich gesehen habe. Wissen Sie, Wintergrillen ist ja neuerdings total in.
Joachim schnalzte. Hey, dass ich da nicht dran gedacht habe. Natürlich, Schatz, ich gehe direkt raus und sorge für ein exquisites Weihnachtsmenü. Ich kann sogar das Gemüse grillen. Wow, da freue ich mich schon richtig drauf.
Inas Kopf tauchte auf der Treppe auf.
Aber der Weihnachtsbaum braucht Strom, sonst wirkt er überhaupt nicht. Und Weihnachten ohne Strom, ohne Weihnachtsbaum ist einfach Schrott.
Tja, ich wollte ohnehin echte Kerzen, aber ihr... Julia schaute ihren Mann streng an. Der Klempner dagegen lachte.
Haben Sie vielleicht noch ein paar Kerzen im Haus oder ein paar Taschenlampen?
Müsste ich gucken. Wieso? Auf dem Gesicht des Handwerkers erschienen 2 Grübchen.
Ach, ich habe da gerade so eine Idee. Ich habe letzte Woche eine Bad,
ein Bad mit Spiegelkacheln ausgekleidet. Und davon sind noch einige in meinem Wagen. Wir könnten eine davon zerdeppern und die Scherben an ihren Weihnachtsbaum hängen. Das sieht bestimmt toll aus, wenn die dann das Licht der Kerze widerspiegeln. Julia zuckte zusammen und starrte ihr gegenüber an. Ein wenig stotternd sagte sie, was? Das meinen Sie bestimmt nicht ernst. Gerade Sie müssten doch wissen, dass es 7 Jahre Pech bringt, wenn man einen Spiegel zerschlägt. 7 Jahre Pech, das ist sicher nicht das Richtige für einen beschaulichen Weihnachtsabend. Da fing der Mann schallend an zu lachen. Verzeihen Sie, aber das ist schon komisch. Heute ist Heiligabend. Heute feiert die ganze Welt die Geburt des himmlischen Retters Jesus Christus. Und Sie haben Angst vor solchen Ammenmärchen? Nehmen Sie mir das bitte nicht übel, aber so ganz passt das nicht zusammen, oder? Entweder lassen Sie sich von irgend so einem Aberglauben bestimmen oder von der Weihnachtsbotschaft. Denn wenn Jesus tatsächlich gekommen ist, um die Welt zu erlösen, dann braucht man garantiert keine Angst vor einem kaputten Spiegel zu haben. Aber das müssen Sie entscheiden. Ich fand das eine richtig klasse Idee. Von der Treppe kam die Stimme Joachims.
Interessanter Gedanke! Würde mich auch mal interessieren, mein Schatz, was du dazu denkst. Glaubst du tatsächlich, dass die Weihnachtsbotschaft stärker ist als alles andere? Also, dass Jesus Christus stärker ist als alles, was uns auf der Welt Angst machen möchte? Oder glaubst du eigentlich doch nicht? Das ist wirklich mal eine Weihnachtsfrage.
Es blieb bestimmt eine ganze Minute lang still, in der alle Anwesenden nachdachten. Schließlich brach Julia das Schweigen, indem sie einmal laut ausatmete. Fast ein bisschen trotzig erklärte sie dann, holen Sie Ihren Spiegel und ich werde ihn selbst zerschlagen. Was sie dann auch tat, mit einem großen Hammer. Während Joachim auf der Terrasse den Gasgrill anwarf und neben dem Gemüse den Braten in feinen Scheiben röstete, machten Julia und Lina die größten der Scherben am Weihnachtsbaum fest. Jede mit einem Gummi, das sie vorher auf der Rückseite mit Klebeband angebracht hatten. Sie waren gerade fertig, als Joachim mit einem großen Tablett im Kinderzimmer erschien.
So, ihr Lieben, das wird ein Festmahl sondergleichen.
Warten Sie, der Handwerker stand ebenfalls im Türrahmen und grinste die Familie breit an.
Unten bin ich fast fertig. Das meiste Wasser ist weg. Und wenn Sie heute Nacht die Fenster im Wohnzimmer weit offen lassen, dürfte das ärgste Morgen schon vorbei sein. Sehen Sie, ausnahmsweise sind Sie echte Gewinner der Klimaveränderung. Es könnte draußen jetzt ja auch minus 15 Grad sein. Ist es aber nicht. Und eine Nacht werden Sie das mit den 11 Grad schon überstehen.
Ach so, was ich eigentlich sagen wollte, zünden Sie doch erstmal alle Kerzen an, da drüben auf dem Schminktischchen, und dann gehen Sie schwupp zur Seite und schauen, wie schön Ihr Baum glitzert. Ich glaube, dass auch Ihre Tochter das gefallen wird. Er zwinkerte Lina zu. Und tatsächlich, als die Kerzen brannten und Julia mit einem lauten Voila den Weg freimachte, ging ein lautes Raunen durch den Raum. Denn die Bilder der Flammen tanzten zwischen den Zweigen. Wunderschön. Der Weihnachtsbaum funkelte und glitzerte wie nie zuvor. Aber mehr noch. Lina hielt den Atem an. Dann sagte sie,
ein Sternenhimmel in meinem Zimmer ist ja traumhaft.
Und natürlich spiegelten die Scherben den Kerzenschein auch an die Wände und die Decke, so dass sich überall helle Lichtpunkte verteilten. Und es aussah, als stünde die Familie irgendwo im Freien und schaute ins Universum. Lange Zeit sagte keiner was. Und irgendwann fing Julia an, den Rücken ihres Mannes zu streicheln. Das hatte sie lange nicht mehr getan. So, begeistert stellte Joachim das Tablett auf den Tisch. Bevor es kalt wird, sagen Sie, Herr Baumann, wollen Sie nicht einfach mit uns essen oder müssen Sie gleich weiter?
Och, wenn kein neuer Notfall reinkommt, habe ich jetzt frei. Das ist natürlich ein sehr freundliches Angebot. Vor allem, weil das Essen so unglaublich gut riecht. Also, wenn ich darf, sehr gerne.
Es wäre uns eine Freude. Irgendwie haben sie ja unser Weihnachtsfest gerettet. Und so saßen alle unter dem Sternenhimmel neben einem einzigartig schillernden Weihnachtsbaum und genossen das Essen, inklusive eines riesigen Eisbechers zum Nachtisch. Schließlich hatte der Kühlschrank ja auch keinen Strom mehr und am nächsten Morgen wäre das Eis ohnehin geschmolzen gewesen. Nachdem sich Gabriel Baumann mit einem wohligen Geräusch den Mund mit der Serviette abwischte, stand er auf, setzte sich ans Klavier und spielte Stille Nacht.
Musiker sind Sie auch?
Naja, mehr so hobbymäßig, aber ich spiele in einer Countryband und Weihnachtslieder fand ich schon immer toll. Und obwohl keiner der Familie besonders textsicher war, sangen am Ende alle mit.
Ich glaube, ich muss jetzt gehen.
murmelte der Klempner. Verzeiht. Joachim schenkte ihm noch einen Christstollen und sagte dabei, das war sicherlich das erstaunlichste, möglicherweise aber auch das schönste Weihnachtsfest, das wir erlebt haben. Vielen Dank dafür. Gern geschehen. Wir sehen uns dann morgen. Ja, oder mein Kollege, ich muss jetzt. Am nächsten Morgen kam dann ein anderer Mann und der erinnerte sich gar nicht daran, einen Gabriel Baumann zu kennen. Ja, so macht Gott selbst aus den miesesten Umständen noch etwas Schönes, wenn wir ihn lassen. Etwas anderes, was wir diese Tage ja schon erleben durften und was viele Menschen mit dem Weihnachtsfest so verbinden, ist die weiße Schneedecke über allem, ein Winterwunderland eben. So wie es aussieht, könnte das Heiligabend knapp werden mit Schnee, aber wir hatten ihn ja schon. Und ein Lied, das wir jetzt zusammen singen, Winter.
Worte haben ja auch Kraft, vielleicht bringt es ja was, wenn wir das jetzt singen. Also wer den Text kennt, kann gerne mitsingen, der wird nur nicht eingeblendet. Ja. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is listening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Is the bluebird here to stay? Is a new bird to sing a love song while we stroll along, walking in a winter wonderland? In the middle we can build a snowman. We'll pretend that he is Boston Brown. He'll say, I am married, we say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Ring, are you listening? In the lane, snow is listening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Walking in a winter, walking in a winter, walking in a winter Wonderland.
Selbst mittendrin im tiefsten Weihnachtsgeschehen kann man das Wichtigste verpassen. Und das sehen wir in folgender Geschichte, die vor über 2000 Jahren spielt. Ja, hallo zusammen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Herbert. Streng genommen eigentlich nur Bert. Im Dorf nennen sie mich aber allesamt Herbert. Weil meine Eltern mich immer zum Essen rufen mussten, komm her, Bert! Warum ich hier bin? Ich muss euch unbedingt etwas über meinen Freund Josef berichten. Der ist verlobt, müsst ihr wissen, der Josef. Eigentlich ein frommer und guter Kerl. Wir gehen schon seit Jahren zusammen in die gleiche Synagoge. Im Laufe der Zeit haben wir uns etwas aus den Augen verloren, doch neulich haben wir uns wieder mal getroffen. Er war sehr nachdenklich, ja genau genommen sogar sehr bedrückt. Wir haben uns auf die Wiese gesetzt, zu meinen Schafen. Ach ja, meine Schafe, ihr müsst wissen, ich bin Hirte von Beruf und habe ganz gewöhnliche Schafe. Nun ja, nicht alle meine Schafe sind gewöhnlich, da ist das Schaf Hilda. Das ist eine richtig kecke Zicke, sage ich euch. Wenn die sich über jemand lustig macht, lässt sie einfach ihr Flüssiges möglichst nahe neben der Person rausspritzen. Das Flüssige ist, ich meine, ihr wisst schon was, oder? Nun, ja, wo bin ich stecken geblieben? Ach ja, bei Josef. Also, Josef und ich setzen uns zu meinen Schafen und da hat er mir dann sein Herz ausgeschüttet. Und zwar über seine Verlobte. Die ist eine junge und fromme Frau, strahlt etwas Reines aus. Aber jetzt kommt der Clou. Müsst bitte mal genau zuhören. Also, der Josef erzählt mir doch voll, dass seine Verlobte, eben die junge, fromme, reine, schwanger sei. Mann, das hat mich ganz schön aus dem Häuschen gebracht. Ist denn sowas möglich? Da sagte ich zum Josef, hey Mann, du konntest die Hochzeit nicht abwarten, gell? Hätte ich von dir nicht gedacht, ehrlich gesagt. Bist ja gerade so wie mein Bock Robbie. Josef fand das allerdings gar nicht lustig. Nein, das ist ja gerade der große Punkt vom Problem. Meine Verlobte ist nicht von mir schwanger. Aha, sage ich. Von wem denn? Vom Heiligen Geist, erklärt Josef in vollem Ernst. Da kann ich nicht mehr als... Ich brülle laut heraus und krümm mich vor Lachen. Das gefällt der Zicke Hilda irgendwie gar nicht. Die pisst mich doch mitten in meinem Lachenfall an. Spinnt die denn total? Auf jeden Fall nehme ich mein Tagebuch hervor und erkläre Josef begeistert, dass ich diesen Spruch gleich auf die Seiten die besten Ausreden aufnehmen muss. Das ist ja zum Schreien. Naja, Josef steht gequält auf. Er muss sich unverstanden fühlen. Okay, kann ich sogar nachvollziehen. Aber hallo, bei so einem Spruch, da muss er doch wissen, dass es jeden normalen Sterblichen zerreißt vor Lachen. Er geht also fort und ich schreibe lachend die Ausrede des Jahrhunderts in meine die besten Ausredenseiten. Schwanger vom Heiligen Geist. Am nächsten Tag ist es mir dann irgendwie doch nicht so recht. Ich gehe also zu Josef und entschuldige mich. Wir kommen wieder ins Gespräch und diesmal kommt er auch langsam zur Sache. Er erklärt mir, dass da ein Gabriel mit im Spiel ist. Aha, sage ich. Aber ich kenne keinen Gabriel. Weißt du, wer das ist? Nun ja, erwidert Josef und schaut in den fernen Horizont. Meine Verlobte sagt, es sei ein Engel. Da geschieht es wieder. Tut mir ehrlich leid für Josef, aber bei einer solchen Ausrede kann ich mich nicht mehr einkriegen. Ich brülle lautlos vor Lachen. Ein Engel! Ja, natürlich. Wieso sagt das deine Verlobte nicht gleich? Dabei ahme ich mit meinen Armen die Bewegung von Flügeln nach. Bevor ich mich wieder einkriegen kann, ist Josef schon wieder weg. Der arme Mann. Wirklich eine blöde Situation für ihn. Auf jeden Fall nehme ich wieder mein Tagebuch heraus und schreibe Folgendes auf die Seiten. Die besten Ausreden. Schwangerschaft geht auf ein Engelerlebnis zurück. Köstlich. Die Verlobte von Josef hat es wirklich dick hinter den Ohren. Mann, oh Mann, hätte ich ihr nicht zugetraut. Soweit, so gut. Das Erstaunliche ist jetzt einfach, dass der Josef inzwischen seine Verlobte geheiratet hat. Und stellt euch vor, er beharrt darauf, dass seine Verlobte tatsächlich vom Heiligen Geist schwanger ist. Das sei von einem Engel namens Gabriel prophezeit worden. Er habe das anfangs auch nicht geglaubt, sagt mir der Josef. Doch ihm sei nachts ebenfalls ein Engel erschienen, im Traum. Er habe ihm das alles bestätigt und ihm bei der Gelegenheit auch den Namen des Kindes verraten. Ich glaube natürlich kein Wort. Stattdessen kritzle ich auch diese Neuigkeit wieder in meine Rubrik Die besten Ausreden. Nächtliche Engelserscheinung. Lustig. Ja, aber so langsam häufen sich diese Ausreden in extremem Maße. Scheint epidemisch zu sein. Nun sei es drum. Aber jetzt müsst ihr gut zuhören. Das Unglaubliche an der ganzen Sache ist, dass das Schicksal, oder ist es der Allmächtige selbst, dem Josef zu Hilfe kommt. Die Regierung hat nämlich eine Volkszählung angeordnet. Und das bedeutet, jeder Israelit muss in seine Heimatstadt gehen und sich dort einschreiben lassen. Josef, der wie ich ein Nachkomme des Königs David ist, muss zum Beispiel nach Bethlehem aufbrechen mit seiner schwangeren Frau. So wird die Geburt dann also fernab von Nazareth geschehen. Die meisten Menschen von Nazareth werden deshalb gar nicht merken, dass die Geburt etwas gar früh auf die Hochzeit folgte. Mensch, hat dieser Josef Glück. Was für eine gute Ausrede. Das müsst ihr eben wissen. Die besten Ausreden sind diejenigen, welche gar keine sind. Das trifft den Nagel in Josefs Fall genau auf den Kopf. Also, jetzt muss ich mich von euch verabschieden. Auch ich muss jetzt nach Bethlehem, ihr wisst schon, wegen der Volkszählung. Aber ich sage euch, ich komme zurück. Ihr könnt sicher sein, dass ich bis dahin noch von viel mehr Einträgen in meiner Sammlung der besten Ausreden erzählen kann. Der Josef ist da voll der Hammer. Der arme Tropf glaubt auch tatsächlich, was er erzählt. Also, tschüss mit der Hand. Einige Monate später. Ja, hallo, da seid ihr ja wieder. Schön, euch wiederzusehen. Echt, finde ich klasse. Ach ja, ihr wollt sicher von meinen weiteren Einträgen in meinem Tagebuch hören, stimmt's? Na klar, wundert mich nicht. Da ist allerdings etwas Unglaubliches geschehen, muss ich euch erzählen. Ich bin also gerade am Jobben als Schafhirte in Bethlehem, als eines Nachts plötzlich ein starker Engel auftaucht. Der erzählt uns Hirten, dass im Städtchen Bethlehem der Erlöser geboren worden sei. Kaum hat der Engel das erzählt, ist er von einer großen Schar von weiteren Engeln umgeben. Unglaublich, wie das leuchtet und dann diese zwar unsichtbare, aber dennoch mächtig ausstrahlende, liebevolle Kraft, die sie umgibt. Es drückt einen fast zu Boden, auch mich. Und die singen alle ein wunderbares Lied. Natürlich ziehen wir Hirten sofort los. Wir wissen, das Kind muss in einer Futterkrippe liegen. Plötzlich ruft einer, hierher, ich hab's gefunden. Ich schaue also auf und weiß sofort, dass das der Stall ist, in dem Josef mit seiner Frau Maria wohnt. Der Arme hat eben mit seiner hochschwangeren Frau keinen Platz mehr gefunden in den Herbergen. Ich gehe mit den anderen Hirten in den Stall hinein. Und plötzlich fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Schwanger vom Heiligen Geist, verkündet durch den Engel Gabriel, geboren in der Stadt Davids, bezeugt von Engeln auf dem Feld. Mein Gott, ich habe Gottes Werk aus allernächster Nähe mitbekommen und habe es dennoch so lange nicht kapiert. So lange nicht. Ich habe alles aus der falschen Perspektive gesehen. Dabei war ich von göttlichen Ereignissen umgeben, so nah. Mein Gott, so nah. Ich breche mitten im Stall in Tränen aus. Ich fühle mich so elend. Josef kommt zu mir und legt mir seinen Arm auf die Schulter und dann reden wir und reden und lachen zusammen und weinen miteinander und lachen wieder und können es kaum fassen. Ja, und jetzt bin ich also wieder zurück, hier bei euch. Meine Seiten, die besten Ausreden, haben jetzt einen anderen Titel bekommen. Da steht inzwischen Gottes Botschaft an uns Menschen. Hey Leute, ich sag euch eins. Von diesem Kind werdet ihr noch mehr hören. Und wenn ihr dann von ihm hört, dann macht bitte nicht den gleichen Fehler, wie ich damals. Um diesen Jesus Christus herum geschehen Wunder und Zeichen. Das ist eine göttliche Geschichte. Gott selbst greift in unsere Welt ein. Gott schreibt selbst Geschichte. Ich bin mir inzwischen bewusst, dass Jesus mitten in unserer Zeit und mitten unter uns Wunder tut. Die Frage ist nur, ob ich sie wahrnehme. Hoffentlich seid ihr da aufmerksamer, sensibler und offener als ich. Und wenn du die Hauptsache zur Hauptsache machst, das Herz von Weihnachten erkennst, dann hast du sogar mehr als das, was wir jetzt singen wollen. Mehr als A Merry Little Christmas.
A merry little Christmas.
outside. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be from now on, our troubles will be miles away. Ooh. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shine
Merry Little Christmas, eine kleine Weihnachtsfreude. Ich glaube, dass wir Weihnachten eine echte Freude erleben können. Die Weihnachtsfreude, die größte Freude von allen, die alle anderen mit sich trägt. Wir verbinden heute Weihnachtsfreude oft mit Geschenken und mit den vielen Annehmlichkeiten, die wir uns zum Fest gönnen. Dass es nicht viel bedarf, um wirklich Freude zu empfinden, zeigt uns die Geschichte, die ich gleich lesen möchte, die tatsächlich auch so stattgefunden hat und die 1934 geborene Schriftstellerin Lotte Bormuth niederschrieb. Lotte ist inzwischen 89 Jahre alt und lebt gar nicht weit weg von hier in Marburg. Sie ist eine der erfolgreichsten christlichen Schriftstellerinnen, Autorinnen, die wir in Deutschland haben. 1945 musste sie damals als Elfjährige mit ihren Eltern und ihrer Familie aus ihrer Heimat nach Westen fliehen. Und hier beschreibt sie ein besonderes Weihnachten, in dem wir den Geist der Freude sehen können, der gar nicht viel Materielles brauchte. Es muss eine Eingebung des Himmels gewesen sein, als mein Vater kurz vor Mitternacht unserem Knecht zurief: Stacho, hol die Riemen von der Dreschmaschine aus der Scheune! Schnell befolgte unser Angestellter diesen Auftrag und warf die Riemen oben auf den Wagen. Und dann verließen wir am 19. Januar 1945 gegen Mitternacht bei Frost und Kälte unseren Hof. Wir flohen westwärts, weg von den herannahenden russischen Truppen. Nach etwa einem halben Jahr landeten wir in Breitenbach bei Bebra in Hessen. Wir blieben hier und versuchten zu überleben. Aber das war schwer. Es war vor allen Dingen der Hunger, der uns im ersten Nachkriegswinter quälte. Oft wusste meine Mutter nicht, was sie für uns kochen sollte. Dann kam Weihnachten 1945 und Vater erinnerte sich an die Riemen, die in unserer Kammer unter den Betten lagen. Von der Not getrieben machte er sich zu abendlicher Stunde auf dem Weg zum nächsten Dorf. Dort in der Mühle wollte er versuchen, einen großen Lederriemen gegen Mehl einzutauschen. Er hatte Glück. Der Müller besah sich den echten Lederriemen, mit denen die Räder der Mühle in Bewegung gesetzt werden konnten, in der damaligen Zeit ein echter Wertgegenstand, und machte den Handel perfekt. Bei Mondschein trug Vater den Sack mit Mehl auf dem Rücken nach Hause. In unserer heutigen Zeit ist es kaum vorstellbar, wie sehr damals der Tauschhandel blühte. Tassen mit Blümchenmuster gegen Eier, goldene Ringe gegen eine Scheibe Speck, eine Damastdecke gegen zwei Hühner und ein Füllfederhalter gegen ein paar Pfund Kartoffeln. Freudig wurde Vater zu Hause erwartet.
Ja, ein regelrechter Jubel brach los. Wir hatten Mehl, kostbares Mehl. Hunger ist wie eine schwere Erkrankung. Ja, wie eine Seuche. Sie lässt einen Menschen nicht mehr zur Ruhe finden. Den ganzen Tag spürt man die Leere in seinen Gedärmen und denkt nur noch an Brot. Bis in die Nacht hinein wird man von dem einen Gedanken gequält, wo finde ich etwas zu essen? Und nun stand ein halber Sack Mehl zwischen Koffern und Kisten mit ein paar Kleidern zugedeckt in unserer Kammer, damit ja niemand ihn sähe und ihn entwenden könnte. Und dann wurde es Weihnachten. Mutter stand am Tisch und wählte den Teig aus. Wo sie die drei Eier dazu herbekommen hatte, bleibt mir bis heute ein Rätsel. Nudelsuppe wollte sie uns als Festessen bereiten. Während sie das Wellholz hin und her rollte, blieb keinem verborgen, wie fröhlich sie dabei wurde. Mich hatte sie einen Tag zuvor ins Dorf geschickt. Ich sollte mich auf den Höfen umsehen, wo ein Schwein geschlachtet wurde, und fragen, ob ich ein Kännchen Wurstbrühe mit nach Hause nehmen dürfte. Ich bin beim Betteln eigentlich nur sehr selten von einem Hof weggejagt worden. Meist fand ich freundliche Menschen, die mir meine leeren Beutel und Kannen füllten. Am ersten Weihnachtsabend saßen wir dann um den Tisch herum und Mutter trug die dampfende Nudelsuppe auf. Sogar zwei Teller dürfte jeder essen. Es war ein wahres Festmahl für uns. Was mag wohl Vater gedacht haben, als er uns vollmundig vor unseren Tellern sitzen sah? Jetzt essen wir, meine Kinder, die Riemen von der Dreschmaschine auf. Und wollen Sie wissen, was in unserer Zeit im Haus Bormuth auf der festlichen Tafel angeboten wird, wenn unsere 5 Kinder mit ihren Ehepartnern und unsere 13 Enkel an Weihnachten zu Besuch kommen? 2 große Terrinen mit herrlicher Hühnersuppe. Die Nudeln sind natürlich selbst gemacht. Das ist doch klar. Macht hoch die Tür. Die Tor macht auf. Amen, ganz genau.
Dürfte jetzt auch weiter singen. Ich kann nur nicht so gut Geige spielen und singen. Das kommt vielleicht irgendwann mal, aber okay, vielleicht auch nicht. Aber deswegen, ich spiele kurz den Grundton an. Wir singen es ein bisschen tiefer, ein bisschen menschlicher. Und dann dürft ihr alle sehr gerne mitsingen und der Text kommt auch für euch an die Wand.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Er ist gerecht. Herrlichkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum Enter bringt, der Halben jaust mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wunn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät.
Danke euch.
Und nun hört ihr die Geschichte eines Jungen, der eine außergewöhnliche Begegnung hatte, als er mit seinem Daddy unterwegs war. Der war nämlich Astronom. Ich heiße Amir und komme von weit her aus dem Morgenland. Wir wohnen in einem schönen großen Haus mit einem flachen Dach. Wenn es besonders warm ist, schlafen wir alle nachts auf dem Dach, denn im Haus ist es viel zu warm. In einer Nacht im Spätsommer, ich hatte tief geschlafen, kitzelte mich plötzlich irgendwas an der Nase. Ich musste niesen und wurde wach. Ich blinzelte schlaftrunken in den Sternenhimmel und sah einen ganz besonders großen und hellen Stern. Bestimmt war es der Stern, der mich geweckt hatte. Ich bestaunte den Stern und schaute ihn lange an. Irgendwann muss ich dann doch wieder eingeschlafen sein. Doch der Stern ließ mich nicht in Ruhe. Den ganzen nächsten Tag dachte ich über den Stern nach. Mein Papa ist ein weiser Mann und weiß über die Sterne gut Bescheid. Von ihm wusste ich auch, dass Sterne etwas bedeuten können. Vielleicht bedeutete ja auch dieser Stern etwas. In der nächsten Nacht legte ich mich wieder auf dem Dach schlafen und war schon ganz gespannt, ob ich den großen hellen Stern wieder sehen würde. Und tatsächlich, da war er wieder. Mir schien es, er würde noch heller und klarer leuchten als in der Nacht zuvor. Leise schlich ich mich zu meinem Vater und weckte ihn. »Papa«, flüsterte ich, »schau mal an den Himmel. Da ist ein ganz besonderer Stern.« Papa brummte ein bisschen, weil ich ihn geweckt hatte, aber dann sah auch er direkt über sich den Stern. »Junge, Junge«, sagte Papa, »Amir, da hast du aber etwas ganz Besonderes entdeckt.« Er stand auf, nahm sein Fernrohr und schaute den Stern lange Zeit an. Dann sagte er zu mir, »Amir, ich glaube, dieser Stern hat eine Botschaft für uns. Ich muss mich morgen mit meinen Freunden beraten. Ich bin gespannt, was sie dazu sagen werden. Wenn du möchtest, darfst du morgen mitkommen. Du bist jetzt groß genug dafür.« Vor lauter Aufregung konnte ich kaum einschlafen. Am nächsten Abend durfte ich zu den anderen weisen Männern mitgehen. Ich glaube, ich brauche mal irgendeinen Hustenbonbon. Ja, sehr gut. Ricola. Kräuterli. Das ist was Ähnliches. Das ölt die Stimmbänder wieder. Am nächsten Abend durfte ich zu den anderen weisen Männern mitgehen. Sie schauten in den Himmel und machten erstaunte und nachdenkliche Gesichter. Dann erklärten sie mir, »Amir, der Stern, den du entdeckt hast, kündigt die Geburt eines neuen Königs an, und zwar bei den Juden im Land Judäa. Es muss ein ganz besonderer König sein, sonst würde es diesen Stern nicht geben. Die Aufregung unter den Männern über diesen Himmelszeichen war groß. Am nächsten Tag erzählte Papa, dass er und andere weise Männer beschlossen hatten, nach Judäa zu reisen, um den neugeborenen König zu sehen und ihm Geschenke zu bringen.
»Papa«, fragte ich, »darf ich mitkommen?«
»Bitte, bitte! Ich hab den Stern doch als Erster entdeckt!«
Papa schmunzelte und sagte, »Ich werde mal darüber nachdenken.« Nach einer Zeit fingen die Männer bereits an, ihre Kamele mit Reiseproviant und Zelten, mit Wasserschläuchen und mit kostbaren Geschenken zu beladen. Sie packten Gold ein und die wertvollsten Gewürze unseres Landes, Myrrhe und Weihrauch. Ich trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Endlich war Papa mit seinen Vorbereitungen fertig und hatte Zeit. »Amir«, sagte er zu mir, »komm her. Ich habe mich mit den anderen Männern beraten und habe beschlossen, dass du mitkommen darfst.« Mein Herz machte vor Freude solche Sprünge, dass ich dachte, es würde mir heraushüpfen. Schnell packte ich ein paar Kleider zusammen, dann gleich am nächsten Morgen sollte die Reise schon losgehen, ganz früh morgens. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Immer wieder schien der Stern auf mich herunter und ich freute mich so auf die lange Reise. Zum ersten Mal durfte ich in ein fremdes Land reisen. Früh am Morgen setzte mich Papa vor sich auf sein Kamel und los ging's. Das Kamel schaukelte mich angenehm hin und her. Es war eine spannende Reise. Immer wieder entdeckte ich neue Straßen und Flüsse, Berge, Tiere und Pflanzen. Wir kamen an vielen Dörfern und Städten vorbei. Je weiter wir von zu Hause fortkamen, desto fremder wurde mir alles. Es war sehr aufregend. Viele Wochen lang waren wir unterwegs. Endlich kamen wir in Jerusalem, in der Hauptstadt von Judäa, an. Wir steuerten mit unseren Kamelen gleich zum Königspalast. Wo sonst sollte denn der König geboren worden sein? Die Menschen in den Straßen schauten uns verwundert an. Wir hatten ganz andere Kleider als die Bewohner von Jerusalem und mit unseren vielen Kamelen machten wir bestimmt einen prächtigen Eindruck auf die Menschen. König Herodes empfing uns und fragte uns, warum wir gekommen sei. Mein Vater berichtete von dem Stern und sagte, »Und nun sage uns, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sind gekommen, um ihn anzubeten.« König Herodes sah erschrocken aus. »Ein neugeborener König?« fragte er. »Nicht hier bei uns, das kann nicht sein. Aber ich kann die Schriftgelehrten und hohen Priester fragen.« Und er rief sie alle zusammen. Die gelehrtesten Männer rollten ihre Schriftrollen auf, studierten sie eifrig und sagten dann, »Wenn der Christus geboren wird, dann geschieht das in Bethlehem, so steht es im Prophetenbuch Micha.« Nachdem die Schriftgelehrten und Hohenpriester wieder gegangen waren, winkte Herodes uns nochmal zu sich und fragte uns genau, wann wir den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Dann sagte er, »Wenn ihr dort wart, kommt wieder zu mir und sagt mir, wo ihr das Kind gefunden habt. Dann werde auch ich hingehen und es anbeten.« Aber irgendwie kam mir dieser Herodes komisch vor. Ihm konnten wir nicht wirklich trauen, das spürte ich ganz genau. Zuerst war er erschrocken und dann wollte er doch den neuen König sehen. Aber wir wussten jetzt, wo wir hin mussten. Noch am Abend machten wir uns auf, denn so weit war es nicht von Jerusalem nach Bethlehem. Und wisst ihr, was dann passierte? Der Stern war wieder da. Wir freuten uns riesig. Er leuchtete vor uns her den ganzen Weg bis nach Bethlehem. Dort stand er direkt über einer Art Stallhöhle. Wir gingen hinein und fanden dort tatsächlich ein neugeborenes Kind, den König der Juden. Ich schaute dem kleinen Babykönig in die Augen und freute mich sehr. Es war etwas Besonderes mit diesem Kind, das spürte ich. Und mein Papa und all die anderen, die dabei waren, fielen nieder und beteten das Kind voller Freude an. Sie legten ihre Geschenke ab, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Mein Papa weinte vor Freude. Ich sah es, wie ihm die Tränen über das Gesicht liefen. Es war ein wunderschönes Erlebnis, dort bei dem Jesuskind zu knien und es anzuschauen. Diesen Moment werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Am nächsten Morgen erzählte mein Papa mir und den anderen Männern, heute Nacht ist mir im Traum ein Engel erschienen, der sagte zu mir, geh nicht wieder zu Herodes, sondern nehmt einen anderen Weg nach Hause. Die anderen Männer erzählten das Gleiche. Ja, so war es bei mir auch. Auch mir ist ein Engel erschienen. Und so war es ganz klar. Wir haben einen anderen Weg nach Hause genommen. Den ganzen Rückweg über haben wir uns immer wieder von dem kleinen Kind Jesus und dem Stern erzählt. Und wenn ich mal selbst Kinder habe, dann werde ich denen das auch erzählen. Im ersten Corona-Jahr 2020, da haben ja viele Stars ihre Konzerte vom Wohnzimmer ausgegeben. Erinnert euch, es wurde dann per Livestream zugänglich gemacht. Und einer, der das auch gemacht hatte, war der britische Sänger Engelbert Humperdinck. Wer kennt Engelbert? Also die Älteren, ne? So. Ja, Engelbert hatte in meinem Geburtsjahr 1967 den großen Durchbruch-Hit Please Release Me. Und seitdem ist er ein Superstar für die Generation vor meiner Generation hauptsächlich. Und er hat letztes 2020 eben so ein Konzert gegeben, so ein Weihnachtskonzert aus seinem Wohnzimmer und hat dann eine Live-Übertragung gemacht zu seiner Enkeltochter. Die Enkeltochter, der Olivia, die singt jetzt gleich für uns digital zugeschaltet das Lied Rocking Around the Christmas Tree. Auch ein alter Klassiker aus der Popzeit, so meine Eltern noch.
This next segment comes from Nashville. She couldn't be here with me, which is a real shame. But it's my little granddaughter who is 12 years old, and she's going to be entertaining you with a song about Christmas. And it goes, are you ready, girl? Go ahead, do it.
Hey, Grandpa, it's me, Olivia, and I'm here at Johnny Cash's Hideaway Farm doing one of my favorite Christmas songs to do, so I really hope you like it.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party of Mr. Hung, where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree.
Danke, Olivia. Prima. Vielleicht hast auch du ein Lieblingsweihnachtslied. Die Autorin Linda Flemmend beschreibt, wie sie zu ihrem Lieblingslied kam, was übrigens auch eins meiner Top 5 All-Time Christmas Songs ist. Oh, Holy Night. War schon immer mein Lieblingsweihnachtslied gewesen. Schon in Kanada, wo ich als junges Mädchen lebte und fast nur die englischsprachigen Christmas Carols zu hören bekam, fiel mir dieses Lied irgendwie auf. Damals war es die Version von Andy Williams, der wunderschön sang und mit klarer und kräftiger Stimme die Botschaft des Liedes weitergab. Besonders die Stelle Fall on your knees, or hear the angel voices, weckte meine Aufmerksamkeit. Ich horchte beinahe wie bei einer offiziellen Verkündigung unwillkürlich auf und hörte dem Lied intensiver zu, welch eine Reise in diesem Moment für mich begann. Es gibt mittlerweile so viele schöne Versionen dieses Liedes, und jede scheint eine Besonderheit von ihm hervorheben zu wollen. Matthew Ward singt mit Second Chapter of Acts sehr hingebungsvoll über diese heilige Nacht und nimmt einen in einem Augenblick der ewigen Anbetung Christi mit hinein. Dann gibt es die Chorversion im Klassiker Kevin allein zu Hause. Ja, der Film, der einen sonst zum Lachen bringt, aber hier, wie kaum ein anderer Film, die Weihnachtsbotschaft der Liebe und Versöhnung wunderbar herüberbringt. Irgendwann fiel mir auf, dass hier der zweite, oft übersprungene Vers mit einbezogen wurde. The King of Kings lay thus in lowly manger, in all our trials born to be your friend. Zu Deutsch, der König der Könige lag in einer erbärmlichen Krippe und wurde geboren, um uns in aller Versuchung ein Freund zu sein. Hier wird die Wahrheit unterstrichen, dass Gott wirklich unser Freund sein will, uns nahe kommen will, mitten in unseren Nöten. Und dann kam dieser unvergessliche Heiligabend um die Jahrtausendwende herum, den mein Mann und ich nicht in unserer Wahlheimat Dänemark, sondern in Deutschland bei meiner Schwester und ihrer Familie verbrachten, wie schon öfter. Es war sogar nicht einmal das erste Mal, dass meine Schwester und ich im Gottesdienst O Holy Night als Duett vortrugen. Sie mit der Altstimme am Klavier, ich sang den Sopran. Die erste Strophe lief normal ab, wenn man das so sagen kann. Bei einem so starken Text, der das lange, schwere, sündenbeladene Leiden der Welt so poetisch beschreibt, aber auch den Hoffnungsschimmer, den die Geburt Jesu zur Menschheit schenkte. Dann geschah es. Meine Schwester und ich sangen den Part Fall on your knees, oh hear the angel voices. Fall auf deine Knie und hör die Stimme des Engels. Plötzlich stand die Zeit still. Zumindest für mich. Merkte niemand außer mir, dass wir Besuch bekommen hatten? Es ist schwer mit Worten zu beschreiben, was ich hörte. Der Klang unserer zwei Stimmen wurde um ein Vielfaches verstärkt. Er wurde verstärkt, jedoch nicht wie bei einem Lautsprecher, den man im Fachhandel kaufen kann. Der Klang wurde nicht unbedingt lauter, sondern tiefer an Intensität, vervielfacht an Harmonien und womöglich auch an Tönen. Wenn Töne Farben wären, so schillerten diese in allen möglichen Farbnuancen, sogar in denen, die noch kein Mensch gesehen hat oder sich hätte ausdenken können. Konnte denn niemand außer mir hören, dass Engel mitsangen? Ich war überwältigt und wollte mich am liebsten hinknien und Jesus in der Atmosphäre der heiligen Nacht weiter anbeten. Aber nein, es schien niemand anderes gehört zu haben. Der Gottesdienst nahm seinen weiteren Lauf und ich zwang mich, mich wieder hinzusetzen, immer noch voller Ehrfurcht und Anbetung. Dieser Weihnachtsgottesdienst war etwas ganz Besonderes für mich und ich denke noch Jahre später gerne an ihn. Ich bin Gott dankbar für diese kurze Reinhören in die Anbetung des Himmels und dass ich daran teilnehmen durfte. Ja, wir alle sind eingeladen, daran teilzuhaben. Es verändert das Leben, es verändert uns. Oh, Holy Night. Ich glaube, ich spare mir jetzt das Lied vorzulesen, sondern wir machen es andersrum. Wir hören uns jetzt eine wunderschöne Version dieses Liedes an, die vorgetragen wurde in der Free Chapel in Gainesville, in den USA letztes Jahr bei deren Weihnachtskonzert. Dort sang eine junge Frau, wie ich meine, dieses Lieblingslied auf wunderschöne Art und Weise. So lass dich mit reinnehmen in Ho Holy Night.